Schön, dass Sie eingeschaltet haben an diesem Mittag in der Spiritualität bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Mein Name ist Anjuta Engert. Ich freue mich, dass ich Sie einladen kann zu einem weiteren Teil der begeisterten Frauen. Das ist der siebte Teil heute, weil wir haben ja auch Juli. Und wir wollen heute ein bisschen die heilige Anna in den Blick nehmen. Und dazu darf ich wie immer begrüßen an dieser Stelle Schwester Maria Petra Grünert von den Franziskanerinnen von Maria Stern in Augsburg. Herzlich willkommen hier.
Ja, ein herzliches Grüß Gott, liebe Frau Engert, und ein herzliches Willkommen allen Zuhörern in dieser Stunde.
Sie sind Referentin für franziskanische Spiritualität, Klinikseelsorgerin, sind auch Pastoralreferentin bei Ihnen im Haus und Konventsvikarin des Konvents im Haus St. Hildegard, leiten auch das Jugendwohnheim St. Hildegard am Augsburger Dom. Da haben Sie ja schon einiges zu tun. Und wir überlegen natürlich immer vor allem Sie, welche Frauen stellen wir Ihnen denn heute vor? Und eigentlich haben wir ja heute vom Namenstag her Brigitta von Schweden. Aber die hatten wir schon bei uns, und zwar im April war das, zusammen mit Katharina von Siena. Und weil beide so in dem Pestjahrhundert auch gelebt haben, haben wir sie da auch gelassen und haben auch das als Anlass genommen, über Corona zu sprechen. Und das, was sie in diesen Zeiten auch anderen zu sagen hatten, aber heute, ja, bei Radio Horeb sind wir vielleicht immer ein Stück voraus, und deshalb schauen wir heute auf die heilige Anna. Die hat nämlich am 26. Juli Namenstag, das ist ja am Sonntag, dass wir also alle, die wir vielleicht davon betroffen sind, schon wissen, worum es geht und was wir vielleicht auch machen können. Schwester Petra, die heilige Anna ist ja irgendwie die große Unbekannte, oder? Als Großmutter Jesu, so kennt man sie eigentlich gar nicht, ne? So in dieser Bezeichnung.
Also in unserer Zeit, denke ich, ist sie nicht mehr so bekannt. Aber mir ist einfach aufgefallen, dass der Name Anna heute noch ein Name ist, der durch viele Generationen von Menschen getragen wird. Also ich habe aktuell eine Schülerin im Haus, die heißt Anna. Ich habe eine junge Mitschwester einer anderen Gemeinschaft in unserem Haus, die auch vom Taufnamen Anna vor 25 Jahren bekommen hat. Dann meine eigene Mitschwester, die hier im Haus lebt. Die Schwester Anne wurde auch in den Nachkriegsjahren auf den Namen Anna getauft. Also der Name Anna ist geläufig, auch in der Nachbarschaft. Ich kenne also viele, auch Mitarbeiter, die Anna heißen. Und ich glaube, vielen ist es unbekannt, wer die Anna ist. Und ich habe mich wirklich auch in den letzten Wochen gefragt, wer könnte denn heute im Mittelpunkt unserer Sendung stehen? Und in unserer Klosterkirche von Maria Stern hinter dem Augsburger Rathaus hat Anfang Juli wieder auch die eucharistische Anbetung für uns Mitschwestern, die wir von außen kommen dürfen, begonnen. Und da saß ich so in der Anbetung vor dem Allerheiligsten und habe dann plötzlich bewusster wahrgenommen, dass über dem Allerheiligsten bei uns in der Sternkirche ein Riesenaltarbild ist, wo im Zentrum die heilige Mutter Anna steht, die den kleinen Jesusknaben in den Händen hält, und auf der linken Seite die Gottesmutter Maria und rechts die heilige Elisabeth von Thüringen, auch als Patronin der franziskanischen Gemeinschaft des Dritten Ordens zu sehen ist. Und ich habe mich gefragt und habe auch diese drei Frauen gefragt, wen soll ich denn in der Sendung im Juli denn einfach auswählen? Und bei dieser Gebetsstunde ist mein Blick auch so ein bisschen durch unsere Klosterkirche gezogen, und da habe ich plötzlich den Gedenkstein einer unserer Mitschwestern aus dem 16. Jahrhundert entdeckt, die Anna Krölin. Das war eine junge Frau, Augsburger Frau, die durch Begeisterung dann in den Wirren der Reformationszeit bei uns eingetreten ist. Und da habe ich mir gedacht, warum nicht? Warum nehmen wir heute nicht einen Blick auf die heilige Mutter Anna kurz als Namenspatronin und schauen dann diese für die meisten Menschen unbekannte Schwester Anna Krölin auf ihr Lebensbild, die eine junge, begeisterte Frau war und die in unserer Klostergemeinschaft und Ordensgeschichte auch als zweite Gründerin unserer Gemeinschaft in der Gegenreformationszeit bezeichnet wird. Und dazu möchte ich Sie einladen, die beiden Frauen kennenzulernen. Einerseits die Großmutter Jesu und andererseits unsere Ordensmitschwester aus dem 16. Jahrhundert.
Also der Name sozusagen Anna Kröhlin in Stein gemeißelt, soll auch wieder lebendig werden, auch für ihre Gemeinschaft lebendig werden. Und wenn es schon um Stein und Kirchen geht, fand ich es auch interessant, dass die älteste Kreuzfahrerkirche in Jerusalem die Anna-Kirche ist, die 1442 da errichtet wurde. Dann aber Koranschule wurde später durch Sultan Saladin und 1856 wieder in christlichen Besitz kam. Und heute noch zu den schönsten erhaltenen romanischen Kirchen in ganz Jerusalem zählt. Ich selber habe ja auch die Anna als Namenspatronin, also mich zieht es vielleicht da auch mal hin. Wer weiß. Und dann ist es noch interessant, Anna, die Großmutter, wird ja auch oft in der heiligen Sippe dargestellt. Und zwar Anna Selbdritt. Also ich bin darüber schon mal gestolpert über diese Bezeichnung und wusste gar nichts damit anzufangen. Das heißt also Großmutter, Tochter und Enkel, also Jesus als Enkel, werden da oft zu dritt dargestellt. Kennen Sie das auch, Bilder, die genau diese Darstellung, diese heilige Sippe dann so?
Ja, also eben das erwähnte Altarbild unserer Klosterkirche in der Mitte stellt ja auch die drei Frauen zusätzlich auch mit der heiligen Elisabeth dar. Aber wir haben in unserer Klosterkirche auch auf der linken Seite eine große Darstellung der heiligen Mutter Anna mit der Gottesmutter Maria dargestellt, wo ich auch weiß, dass diese Kirche, unsere Klosterkirche, das Patrozinium, die heilige Anna feiert. Eben in dieser Gegenreformationszeit im 16. Jahrhundert ist die heilige Mutter Anna in Deutschland, in Europa ganz groß verehrt worden, auch von vielen Nicht-Ordensleuten, von den Laien. Es gab Laienbruderschaften und unsere zweite Gründerin, die Anna Kröhlin, hat dann wahrscheinlich auch in diesem Zug der großen Verehrung der heiligen Mutter Anna unsere Klosterkirche ursprünglich ihr geweiht und ist auch unser Patrozinium.
Schön, ja, dann können wir da vielleicht uns auch was abschauen oder eine Scheibe davon abschneiden von dieser, sagen wir, Neuevangelisierung im 16. Jahrhundert durch die heilige Anna. Schwester Petra, dann darf ich Sie bitten, einfach erstmal Ihren Impuls uns mit an die Hand zu geben und dann besteht auch für Sie noch die Möglichkeit, die Sie uns zuhören, Fragen zu stellen. Die Hörernummer gebe ich dann durch.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die heilige Mutter Anna, also die Mutter der Gottesmutter Maria, ist ja eigentlich keine biblische Frau. Wir können den Namen nicht im Neuen Testament finden und erst in den ersten Jahrhunderten ist aufgetaucht durch das sogenannte Proto-Evangelium, eine apokryphe Schrift, ist einfach auch die Eltern der Gottesmutter Maria, Anna und Joachim, das erste Mal so erwähnt und es wurde dann immer versucht, eine Geschichte, eine Legende daraus auch zu vermitteln, wo der Ursprung, wie die Eltern der Gottesmutter Maria geheißen haben und wie sie gelebt haben. Und das Ganze ist aber legendenhaft, eben nicht biblisch in dem Neuen Testament zu finden. Und doch heißt es, um uns das ein bisschen bewusst zu machen, dass Anna und Joachim, die Eltern der Gottesmutter Maria, als jüdisches Ehepaar lange verheiratet waren. Und es heißt in dieser apokryphen Schrift, dass sie 20 Jahre ungefähr verheiratet waren und noch keine Kinder hatten. Und als jüdisches Ehepaar galt es irgendwie als Schande für eine Frau auch, wenn sie keine Kinder gebären konnte. Und so wird beschrieben, dass Joachim und Anna auch zwei fromme Menschen waren, die auch wirklich Gott gebeten haben, auf den Knie gegangen sind, um wirklich diesen Kinderwunsch geschenkt zu bekommen. Und so wird auch beschrieben, dass sowohl dem Joachim ein Engel auf dem Feld erschienen ist, als auch der Anna und einfach dieses Kind, eine Tochter verheißen wird, aus der einmal der Messias hervorgehen wird. Also da klingen ja biblische Motive an, die uns bekannt sind, von der Verkündigung durch den Erzengel Gabriel, die Geburt des Johannes, aber auch die Geburt von Jesu an Maria. Das klingt da an, auch alttestamentliche Bilder wie die Hochbetagten Abraham und Sarah, die lange kinderlos waren, oder auch Hanna, die sich diesen Simeon erfleht hatte. Das Ganze sind biblische Motive und doch ist Anna ja keine begeisterte Frau in der Kirche, sondern sie steht wirklich im Ursprung des Lebens Jesu, am Beginn auch des Lebens der Gottesmutter Maria als ihre eigene Mutter. Und ich möchte uns einladen, dass wir uns vielleicht ein bisschen einstimmen mit einer ersten Musik Und zwar, dass wir diesen Sprung wagen aus der urchristlichen Zeit hinein in das 16. Jahrhundert, das große Verwirrungen in Deutschland, in Europa mit sich brachte, durch die Reformatoren Martin Luther, Zwingli und Calvin, wo vieles durcheinander geraten ist, nach dieser mittelalterlichen Zeit, wo alles so eins war, der christliche Glaube hat alles geprägt und nun kämpfen Christen verschiedener Konfessionen gegeneinander. Es sind bürgerkriegsähnliche Zustände in unseren Städten in Deutschland und Europa. Lassen wir uns einstimmen, um diesen geistlichen Sprung auch in unseren Gedanken vielleicht zu machen, mit einer Musik, die aus dieser Zeit auch stammt.
Sie haben eingeschaltet in der Spiritualität bei Radio Horeb. In der Sendereihe Begeisterte Frauen mit Schwester Maria Petra Grünert von den Franziskanerinnen von Maria Stern in Augsburg. Und wir sprechen heute über die heilige Anna, die Großmutter Jesu, eigentlich ja vorbiblisch. Und dann auch noch darüber hinaus, vor allem um die Anna Krölin. Es gibt auch einen Anna Krölin-Platz in Augsburg, die ganz viel auch mit den Franziskanerinnen dort zu tun hat. Das erfahren Sie dann später.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das 16. Jahrhundert, die Zeit der Reformation und Gegenreformation, ist einfach auch im einfachen Volk zu einer großen Verehrung der heiligen Mutter Anna gekommen. Und viele Bürger oder auch einfache Bauersleute haben in dieser Zeit ihre Kinder auch auf diese heilige Mutter Anna den Taufnamen gegeben und sie taufen lassen. So ist der Name Anna im 16. Jahrhundert weit verbreitet. Und im Jahre 1538 wird eben die junge Augsburgerin Anna Krölin in Augsburg geboren. Es ist die Zeit 20 Jahre, nachdem Martin Luther in Augsburg war und durch den päpstlichen Legaten Cajetan ja auch den Widerruf seiner Thesen verweigert hatte. In Augsburg und in vielen Städten Deutschlands brach die Reformation ein oder sie brach aus und es war eine große Verwirrung da, was ist der wahre christliche Glaube. Und so 20 Jahre nach diesem Widerruf von Martin Luther in Augsburg ist dieses Kind Anna Krölin in einer wohlhabenden Patrizierfamilie hineingeboren worden. Sie war wahrscheinlich die Nichte des Stadtpflegers Christoph Peutinger, der ein bekannter Mann in Augsburg war, aber der auch in dieser reformatorischen Zeit höchstwahrscheinlich auch den reformatorischen Glauben angenommen hat. Aber diese Anna Krölin, sie wurde in ein katholisches Elternhaus hineingeboren und hat den Namen Anna bekommen. Wie sah diese Zeit, in der diese kleine Anna aufgewachsen ist, in Augsburg aus? Und was hat sie dann irgendwie begeistert, dass sie doch eine begeisterte Frau in der Kirche, in der katholischen Kirche geworden ist? Schauen wir uns ein bisschen die Situation in Augsburg an. Augsburg ist ja bedeutend auch in der Reformationsgeschichte. Martin Luther war hier und seit 1221 ist im Zentrum der Augsburger Stadt auch das sogenannte Barfüßerkloster. Die Franziskanerbrüder lebten seit 1221 schon zur Zeit des heiligen Franziskus in Assisi, sind sie nach Augsburg gekommen und haben dort ein kleines Klösterchen gegründet, das über die Jahrhunderte aber auch immer größer wurde. Und es wurde im 15. und 16. Jahrhundert eine große Klosterkirche gebaut, wo es heißt, dass bis zu 4000 Menschen Platz hatten in dieser Barfüßerkirche hinter dem Augsburger Rathaus. Und neben diesem Barfüßerkloster hat sich auch bereits ab den Jahren 1258 die ersten Frauen zusammengesammelt, die unser Kloster Maria Stern gegründet und gebildet haben. Also hinter dem Augsburger Rathaus leben Franziskaner Brüder und unsere Gemeinschaft von Maria Stern. Und diese Brüder, sie sind gewaltige Prediger. die den Menschen das Evangelium von Jesus Christus gepredigt haben, einen großen Zulauf über die Jahrhunderte hatten. Doch diese große Barfüßerkirche mit den Sitzplätzen von ca. 4000 Möglichkeiten, dass Menschen kommen konnten, es wurde zum Zentrum der Reformation. In der Barfüßerkirche, die ursprünglich katholisch war, ist ganz schnell die neuen Lehren von Martin Luther und der anderen Reformationsmitbrüder von Calvi und Zwingli gepredigt worden. Die Stadt Augsburg ist in wenigen Jahren ganz schnell gekippt und wir können uns das so vorstellen, dass vielleicht von 10 Augsburger Bürger 9 der neuen reformatorischen Lehre von Luther, Zwingli und Calvin angehangen haben und nur noch einer zur römisch-katholischen Kirche gehörte, diesem alten römischen Glauben angehörte. Ein Verhältnis von 9:1. Eine schwierige Zeit für die Menschen in Augsburg, eine schwierige Zeit für die vielen Schwestern und Brüder in den vielen Klöstern in Augsburg. Viele Klöster wurden aufgehoben, aber unsere Klostergemeinschaft hat in dieser Zeit noch durchgehalten mit ganz wenigen alten Schwestern. Der Augsburger Stadtrat, es ist zur Zeit von Anna Kröhlin zum Großteil einfach reformatorisch gewesen, hat nicht mehr dem römisch-katholischen Glauben angehört, sondern dem reformierten Glauben und hat versucht, die Klöster aufzuheben, zu verbieten, ja, sie aussterben zu lassen, indem er einfach auch Neuaufnahmen verboten hatte. So ging es auch unseren Mitschwestern hinter dem Augsburger Rathaus im Kloster Maria Stern, dass etwa vielleicht nur noch 4, 5 alte Schwestern dort lebten und eigentlich zum Aussterben verurteilt waren, weil niemand mehr eintreten durfte oder sollte. In dieser Zeit wächst diese junge Anna Kröhlin, eine reiche Patrizierin einer Augsburger Familie, auf. Und ich habe mich gefragt in der Vorbereitung, was hat denn diese junge Anna Kröhlin mit 18, 19, 20 Jahren begeistert und erfüllt, dass sie auf die Suche gegangen ist, wie sie ihr Leben gestalten kann oder was ihre Berufung ist. Interessanterweise bin ich in den letzten Stunden auf Petrus Canisius gestoßen. Unser neuer Bischof Bertram Meyer hat am vergangenen Sonntag seine letzte Dompredigermesse in Augsburg gehalten und hat Petrus Canisius in den Mittelpunkt seiner Ausführungen gestellt. Denn Petrus Canisius war in Augsburg einige Jahre Domprediger. Von 1559 bis 1566 hat dieser junge, begeisterte Jesuit, der als zweiter Apostel Deutschlands gilt, hier im Augsburger Dom das Evangelium Jesu Christi gepredigt und versucht, den Menschen die römisch-katholische Glaubenslehre wirklich neu zu verkünden, quasi neu zu evangelisieren, um einfach die große Verwirrung, die in der Stadt herrschte, im Land, wieder auf das Fundament der Heiligen Schrift, aber auch des überlieferten Glaubens der katholischen Kirche zu stellen. Der Dom war auch in dieser Zeit, als Anna Kröhlin eine junge Frau war mit 18, 19, 20 Jahren, der einzige Ort, wo die katholischen Christen noch zusammen die Heilige Messe besuchen und mitfeiern konnten. Und so ist es höchstwahrscheinlich, dass diese junge, reiche Patrizierin Anna Kröhlin mit ihrer Familie im Augsburger Dom immer wieder zum Sonntagsgottesdienst war und dort Petrus Canisius erlebt hat, mit seinem Feuereifer den katholischen Glauben den Menschen neu nahe zu bringen, neu zu evangelisieren. Und wenn ich so die Zeitskala anschaue, kann ich sehen, dass diese junge Anna Kröhlin gut 3 Jahre lang Petrus Canisius noch erlebt hat, bevor sie den Entschluss fasste, in unsere Gemeinschaft von Maria Stern einzutreten. Diese Anna Kröhlin, sie hat mit 21 wahrscheinlich das erste Mal Petrus Canisius begegnet, ist erfasst worden von diesem Feuer des Evangeliums vom Heiligen Geist, von seinen Predigten und hat auch erlebt, wie Deutschland, die Kirche in Deutschland wirklich darniederliegt. Petrus Canisius Er gibt selber eine Diagnose, wie Deutschland damals ausgesehen hat, die kirchlichen Zustände. Er wurde ja im Jahre 1549 von Papst Paul III. Ausgesandt zu dieser besonderen Mission von Rom aus, Deutschland neu zu evangelisieren. In dieser Zug der Gegenreformation, was auch das Trienter Konzil aufgerufen hatte. Und dieser Missionar Petrus Canisius, er stellt die Diagnose wie folgt, wie es auch unser Bischof Bertram am vergangenen Sonntag gepredigt hatte. Da heißt es, allgemein gesprochen möchte ich, Petrus Canisius, sagen, dass man unter den heutigen Deutschen vergebens nach praktischem Interesse an der Religion sucht. Der Gottesdienst der Katholiken ist so ziemlich auf das Halten einer ohne alle Begeisterung vorgetragenen Predigt an Festtagen beschränkt. Was vom Fasten in der Fastenzeit übrig ist, ist bloß der Name. Denn niemand fastet. Ob und wie selten besucht ein Mann die Kirche und die heilige Messe oder bekundet durch irgendein äußeres Zeichen, dass er noch Freude hat am alten Glauben. Die Lage ist danach, einen, der sich ernstlich erwägt, das Herz stillstehen zu lassen. Die Häresie kann weder durch Gewalt noch durch Reform überwunden werden. Und wir sind beim besten Willen machtlos, den verlorenen, gegangenen Glauben wiederherzustellen, weil es einfach zu wenig Priester gibt oder in Wahrheit keine. Das war die Diagnose von Petrus Canisius, als er nach Deutschland kam, wie die Situation der katholischen Kirche in Deutschland war vor gut 500 Jahren. Wenn wir diese Worte hören, muss ich ehrlich gestehen, ist es mir vorgekommen, wie wenn er eine Zeitdiagnose auch von heute im Jahr 2020 uns vor Augen führt, dass kaum noch einer Interesse hat an der Religion, ja gar am römisch-katholischen Glauben, dass das Fasten in unserem Land auch nur noch die Fastenzeit den Namen trägt und kaum einer noch fastet. Ich glaube, wir liegen auch ziemlich danieder mit unserer kirchlichen Situation. Ähnlich war es vor 500 Jahren, als diese junge Anna Krölin Petrus Canisius im Augsburger Dom begegnet ist und er sie anscheinend doch durch seine Predigten im Herzen tief angerührt hat durch die Verkündigung des Evangeliums Jesu Christi. Anna Krölin ist dann nach 3 Jahren gehörter Predigten 1562 mit 24 Jahren durch die Vermittlung ihres Cousins oder ihres Onkels, dem Stadtpfleger Christoph Peutinger, der eine gute Beziehung zu unserem Kloster hatte, ja, der die Finanzen verwaltet hat, wahrscheinlich durch die Hintertür ins Kloster gekommen, zu den 5 alten Schwestern, die damals noch vorhanden waren. Diese Schwestern waren hochbetagt, bis zur Pförtnerin hinauf, der Priska Meierin, die fast 90 Jahre alt war und dann ihre Novizenmeisterin geworden ist. Diese junge, begeisterte Anna Krölin, begeistert vom Evangelium Jesu Christi, wahrscheinlich durch den Domprediger Petrus Canisius. Sie hat es gewagt, mit 24 Jahren in diese überaltete Gemeinschaft von Maria Stern einzutreten. Ganz im Stillen. Wir dürfen uns das nicht so vorstellen, wie es heute ist, wenn heute eine junge Frau ins Kloster eintritt, dass sie erst Kandidatin ist über mehrere Monate, dann Postulantin, dann 2 Jahre Noviziat, dann die Erstprofess ablegt, diese immer wieder erneuert, bis sie nach gut 5 Jahren zeitlicher Profess die ewige Profess ablegt. Vor 500 Jahren ist alles ziemlich schnell gegangen. Anna Krölin ist eingetreten, wurde noch wahrscheinlich am gleichen Abend eingekleidet und durfte ihre Profess sofort ablegen, sodass sie sofort das Versprechen der Ordensgelübde auf die Gemeinschaft von Maria Stern abgelegt hat und so volles Mitglied wurde. Durch diesen ganz schnell vollzogenen Akt konnte auch der Stadtrat in den kommenden Tagen nicht mehr eingreifen und diese junge Frau hindern, in diese überalterte Gemeinschaft einzutreten. Diese Begeisterung, sie hat sie in ihrem Herzen bewahrt als junge Schwester von Maria Stern mit 24 Jahren Und so berichtet unsere Hauschronik über diese junge, begeisterte Anna Folgendes. Sie lebte ihren geistlichen Stand ziemlich überzeugend. So wird beschrieben, dass sie sehr eifrig war, sehr ehrlich und sehr auferbaulich. Bereits 5 Jahre später, als die Meisterin im hohen Alter starb, die auch den Namen Anna trag, die Anna Buchlerin, wurde diese junge Anna Kröhlin 1567 von den anderen alten Mitschwestern zur Meisterin des Klosters mit 29 Jahren erwählt. Und nun machte sich diese junge Meisterin mit 29 Jahren daran, in allerletzter Minute quasi die Auflösung des Klosters Maria Stern zu verhindern. Und sie hat sich sicher im Gebet und durch die Führung des Heiligen Geistes dran gemacht, was die notwendigen Schritte sind, wie der Glaube im Kloster gelebt werden kann, wie man nicht von der reformatorischen Seite überwältigt werden kann. 3 Punkte hat sie gefunden, was ihr wichtig geworden sind, wahrscheinlich im persönlichen Gebet. Es geht um eine neue Vernetzung, dass sie diese kleine Schwesterngemeinschaft, die doch momentan noch überaltert ist, aber wo junge Frauen sie gewinnen will, wieder angegliedert wird an die Gemeinschaft der Franziskanerbrüder. Durch die Wirren der Reformationszeit wurde diese Gemeinschaft getrennt, gekappt. Ja, die Schwestern waren auf sich allein gestellt, denn die Augsburger Franziskanerbrüder sind zum Großteil eben reformatorisch geworden und die katholisch gebliebenen Brüder mussten Augsburg verlassen. So standen die Schwestern ganz alleine da. Anna Kröhlin wusste, dass die Erneuerung der Gemeinschaft nur gelingen kann in der Verbindung zusammen mit den Brüdern. Das ist ihr als junge Meisterin auch bald gelungen und so wurde die Gemeinschaft unserer Schwestern wieder verbunden mit der Straßburger Provinz der Brüder, die dann auch die Visitation unserer Gemeinschaft übernommen haben, auch die Kontrolle der Finanzen, die bis dahin durch die Reformationszeit dem Augsburger evangelisch-reformierten Stadtrat einfach in der Hand war. Ein zweites ist sehr wichtig geworden. Sie musste eine Vernetzung schließen, auch im geistlichen Sinn. Sie hat Gebetsbündnisse geschlossen mit anderen Klöstern, mit Benediktinern und Zisterziensern in Irsee und Fürstenfeld. Sie hat vertraut auf die Macht des Gebetes und ihr war es wichtig, mit anderen ein Gebetsbündnis einzugehen, wo wir miteinander und füreinander gebetet wurde. Ein zweiter Punkt, der ganz weltlich eigentlich auch erscheint, ist, diese junge Anna Kröhlin als begeisterte Gottesfrau, sie hat auch notwendige Finanzen gebraucht. Denn sie hat eine Vision gehabt, dass sie eine eigene Klosterkirche braucht. Bis zu Beginn der Reformation hatten die Schwestern von Maria Stern, die Franziskanerinnen von Maria Stern, ihren Gebetsort in dieser großen Barfüßerkirche. Dort haben sie zusammen mit den Franziskanerbrüdern Gottesdienst gefeiert. Sie haben dort ihr Chorgebet, das Stundengebet gemeinsam verrichtet, hatten einen eigenen kleinen Gebetschor in dieser Barfüßerkirche. Sie haben nur nebendran in ihren Klostergebäuden gelebt, gearbeitet und geschlafen, aber ihr geistliches Leben hat eigentlich bis zum Beginn der Reformationszeit in dieser großen Barfüßerkirche gemeinsam mit den Brüdern stattgefunden. Das war alles den Schwestern genommen worden mit dem Ausbruch der Reformation. Und so entdeckt in ihrem Herzen wahrscheinlich die Anna Kröhlin, es ist wichtig, einen eigenen geistlichen Ort zu haben, wo die Schwestern miteinander beten können, wo die Schwestern miteinander Gottesdienst feiern können. Denn diese alten Schwestern, sie mussten sich täglich auf den Weg machen, hinauf zum Augsburger Dom, etwa 500 Meter vom Rathaus entfernt, keine 500 Meter, vielleicht 200 Meter, der doch beschwerlich war, um dort einfach den katholischen Gottesdienst, die Heilige Messe mit anderen feiern zu können. Alle anderen Augsburger Kirchen sind evangelisch-reformatorisch geworden. Und in diesem Zug sind auch die Schwestern immer wieder auch dem Spott der Augsburger Bürger ausgesetzt gewesen, die ja zu 90% dem reformatorischen Gedankengut und der reformatorischen Konfession angehörten. Anna Kröhlin, die junge Meisterin, sie hat auch als junge Frau noch vor ihrem Eintritt die Augsburger Confessio Augustana 1550 miterlebt, wo einfach auch den freien Bürgern der freien Reichsstadt Augsburg es in die Hand gelegt wurde, zu welcher Konfession sie gehören wollen, zur alten römisch-katholischen oder zur neuen reformierten. Das hat alles Anna Krölin erlebt und ihr ist wichtig geworden und bewusst geworden, wie wichtig es ist, einen eigenen Ort zu haben, wo wir gemeinsam beten, gemeinsam Gottesdienst feiern können. Sie hat Geld gebraucht, um eine neue eigene Klosterkirche zu bauen. Also ein gewisses Sponsoring war notwendig. Es ist ja auch Augsburg die Stadt der reichen Fugger. Und so gewinnt sie auch durch die Oberschicht der Augsburger Patrizierfamilien, zu der sie ja auch selbst gehörte und andere Schwestern auch, Freunde und Wohltäter, die sicherlich sie unterstützen mit finanziellen Mitteln, auch durch die Predigten und Unterstützung des heiligen Petrus Canisius, sodass einfach genug Geld da war, um eine eigene Klosterkirche zu bauen. Der damalige Bischof von Augsburg hat ihr die Genehmigung gegeben und so als junge 30-jährige Ordensfrau, Meisterin von alten, betagten Schwestern, war es ein gewaltig und gewagtes Projekt, so eine Kirche zu bauen. Es ging aber nicht nur um diesen neuen Gebetsort, es ging auch darum, neue Frauen zu begeistern, die in diese Gemeinschaft auch eintreten, um mit ihr dieses franziskanische Leben in Gemeinschaft zu führen. Und was bedeutet dieses franziskanische Leben? Ein Leben nach dem Evangelium, ein Leben, so wie es die Apostel und Jünger verkündet haben, was einer gewissen neuen Evangelisierung der damaligen Zeit auch entsprochen hat. Es ist ein Neuanfang gesetzt worden und sie kreiert auch ein neues Klostersiegel. Was mich da überrascht hat in der Vorbereitung dieser Sendung, was mir neu aufgegangen ist, Anna Krölin wählt das Klostersiegel, die Anbetung der Könige, die dem Stern gefolgt sind. Also seit gut 500 Jahren ist das unser Klostersiegel, die Anbetung der Könige, die dem Stern folgen. Und als sie ankommen und im Haus Jesus finden, den Neugeborenen und die Mutter Maria, fallen sie nieder und beten Jesus, den Heiland und Retter der Welt, an als den neuen König. Für mich heute, 500 Jahre später, auch ein Zeichen, wie wichtig die Anbetung Gottes ist, die heute ja eine Renaissance findet in der eucharistischen Anbetung, die weltweit wieder zunimmt, wo viele Menschen wieder neu begeistert werden, Männer und Frauen, jung und alt, Gott zu suchen, ihm zu begegnen in der eucharistischen Anbetung. Und so hat diese junge Anna Krölin eben auch das als Klostersiegel gewählt, die Anbetung der Könige, die Jesus suchen und ihn finden. An dieser Stelle möchte ich uns einladen, um das Geschichtliche etwas sacken zu lassen, mit einer weiteren Musik, die wir hören. Und ich lade uns aber auch ein, was ist uns denn persönlich wichtig? Haben wir einen persönlichen Ort des Gebetes, eine Lieblingskirche, wo wir Gott suchen, wo wir gern zum Gottesdienst gehen, wo wir vielleicht auch guter Predigten lauschen können? Gibt es in meinem Leben so einen Ort? Oder bin ich auch schon Predigern, Priestern begegnet, die mich durch ihre Predigt, durch die Auslegung des Evangeliums, ein Stück weit Neuevangelisierung in unseren Tagen, sodass ich neu begeistert werde als Mensch, jung oder alt, heute in unseren Tagen, die ja auch sehr verwirrt sind, wo viel Unklarheit in unserer Kirche, in unserem Land, in Deutschland herrscht? Gibt es solche Orte und was kann ich auch von diesem jungen Leben der Anna Krölin für mein Leben mitnehmen?
Begeisterte Frauen, unser Thema in der Spiritualität hier bei Radio Horeb mit Schwester Maria Petra Grünert von den Franziskanerinnen von Maria Stern in Augsburg. Und sie hat uns eben eine zweite Ordensgründerin ihres Ordens, die Anna Krölin, vorgestellt, mitten in den Reformationswirren, wo sie neue Wege geht und wo sie auch für uns ein vielleicht ganz neues Vorbild ist, weil vieles ist ähnlich. Hören wir noch weiter, wie sie spirituell gewirkt hat, und vielleicht geben wir dann auch die Frage eben an Sie weiter. Was kann ich eben von dieser Anna Krölin vielleicht auch heute mitnehmen?
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, am wichtigsten, denke ich, war auch für Anna Krölin, für diese junge Meisterin, andere Frauen für den katholischen Glauben wieder neu zu begeistern. In den ersten Jahren, als sie eingetreten war, ist ja auch das Trienter Konzil zu Ende gegangen im Jahre 1563, und als junge Meisterin der Gemeinschaft Maria Stern war sie ja auch beauftragt von der katholischen Kirche, diese gegenreformatorischen neuen Positionen, wirklich das Trienter Konzil auch in unserer Gemeinschaft umzusetzen. Sie war verantwortlich, eben die Konzilsbeschlüsse des Trienter Konzils auch ins Leben der Schwestern zu führen. Aber ich glaube, das große Herzensanliegen war, andere Augsburger Frauen einfach für diesen katholischen Glauben neu zu begeistern und auch das, die Klostergemeinschaft wiederzuleben mit neuen Menschen. Und so wird einfach auch berichtet, dass sie durch ihre persönliche Begeisterung als junge Oberin mit 30 schon die ersten 6 jungen neuen Frauen sich ihr angeschlossen haben, die in unsere Gemeinschaft eingetreten sind. Anscheinend hat sie sehr attraktiv gewirkt und sie war sehr selbstbewusst und unbeirrt in ihrem Handeln. Der Stadtrat hatte ja eigentlich verboten, dass die Gemeinschaft neue Schwestern aufnehmen. Und so heißt es, ihr selbstbewusstes und unbeirrtes Handeln in den vergangenen Jahren war eigentlich nicht unbeachtet geblieben. Sie war in Augsburg eine bekannte Persönlichkeit und ihre Haltung bewirkte eben den Neueintritt von den ersten 6 neuen jungen Frauen. Das Klosterleben war aber zur damaligen Zeit ehrlich gesagt nicht attraktiv und so ist es heute scheinbar auch. Unser Leben als Ordensleute scheint heute für andere junge Leute nicht mehr attraktiv zu sein. Und trotzdem muss irgendetwas ausgegangen sein von dieser Anna Krölin, dass junge Frauen diesen Schritt gewagt haben. Diese neuen Mitschwestern, sie brachten aus ihren geistigen, seelischen und körperlichen Kräften natürlich auch zusätzliches Geld mit ins Kloster, weil sie auch aus wohlhabenden Familien stammten. Und so wurde es möglich, dass diese erneuerte Gemeinschaft um Anna Krölin auch durch die Finanzen der jungen Schwestern es wagen konnte, eben durch weiteres Sponsoring diese neue Klosterkirche zu bauen, die bis heute ein Ort der Anbetung, des Gottesdienstes und der gemeinsamen Gebetes ist. Was auch interessant vielleicht für uns ist, in Zeiten, wo Verwirrung entsteht, wird auch das geistliche Leben oft verwirrt. Es wird vieles aufgegeben, vieles muss sich neu finden. Und so schickt auch diese junge Meisterin Anna Krölin in dieser Zeit 2 junge Schwestern zu den Franziskanerinnen von Kaufbeuern, wo später einmal die heilige Crescentia eintreten wird, einige hundert Jahre später. Und versucht einfach von diesen Schwestern, die auch treu durchgehalten haben, den Chorgesang und die Chorordnung neu zu lernen, das damalige marianische Offizium, das uns heute unbekannt ist. Aber es war es wichtig, das geistliche Leben zu erneuern, auch durch einen gemeinsamen schönen Gesang des Stundengebetes. Anna Krölin, diese junge, begeisterte Frau in der Gegenreformationszeit, sie hat sich von Petrus Canisius durch seine Predigten im Herzen tief berühren lassen, weil er das Evangelium Christi, aber vor allem auch den katholischen Glauben nach dem Trienter Konzil wieder verkündet hat, den Menschen gelehrt hat, auch durch das Herausbringen des Katechismus in der damaligen Zeit. Und so möchte ich uns wirklich einladen, dass auch wir uns in diesen Wirren unserer Tage neu begeistern lassen vom Evangelium Jesu Christi, indem wir persönlich das Evangelium lesen und betrachten, indem wir aber auch vielleicht den neuen Weltkatechismus, den uns der heilige Johannes Paul II. Geschenkt hat, vor auch gut 20 Jahren, dass auch wir ihn in die Hand nehmen und uns vergewissern, was ist denn wirklich die Schätze unseres katholischen Glaubens. Und ich möchte Sie einladen, auch anzurufen, was Sie vielleicht jetzt mitgenommen haben in dem Gehörten aus diesem Leben dieser jungen Anna Krölin oder was Sie auch die heilige Mutter Anna bedeutet, wenn Sie vielleicht auch ihren Namen tragen oder eine persönliche Verehrung zu ihr haben. Was können wir heute für unsere Zeit von dieser begeisterten jungen Meisterin aus unserer Gemeinschaft Maria Stern lernen? Oder was scheint uns wichtig zu sein, wo heute Kirche erneuert werden muss, dort, wo wir leben, dort, wo wir arbeiten, dort, wo wir anderen Menschen begegnen?
Ja, vielen Dank, Schwester Petra Grünert. Heute zu den begeisterten Frauen hat uns Anna Krölin vorgestellt, eine zweite Gründerin ihres eigenen Ordens der Franziskanerinnen mitten in den Reformationswirren. Eine, die irgendwie auf andere attraktiv, selbstbewusst und unbeirrt gewirkt hat, obwohl es verboten war in der Reformation in Augsburg eigentlich, dass der Orden neue Mitglieder aufnimmt, hat sie es geschafft, 6 neue Frauen, ich sage mal, in ihren Bann zu ziehen oder auch in den Bann, in die Begeisterung für das Klosterleben. Und das hat sie vielleicht auch sehr geschickt gemacht, weil sie auf in einem alten Orden mit einem Orden, der aussterben sollte, der aufgelöst werden sollte, eine neue Vernetzung angestrebt hat, wie Sie gesagt haben, Schwester Petra, einmal geografisch oder so, einfach klug gedacht, das angeschlossen an die Straßburger Brüder, um die Klosterschließung zu verhindern, wenn ich sie richtig verstanden habe. Zweitens eben auch eine neue Vernetzung im geistlichen Sinn, sich mit anderen Klöstern zu verbinden, ein Gebetsbündnis zu sein, also über den eigenen Tellerrand schauen. Und drittens auch mit 29 Jahren den Bau einer eigenen Klosterkirche in dieser Zeit, wo die Zeichen eben alle wirklich eher auf Licht ausschalten standen, hat sie das Licht nochmal neu eingeschaltet. Also schon interessant und ja, etwas, was sie auch für heute attraktiv macht oder wo wir sagen können, ja Mensch, wo können wir was von ihr lernen? Vielleicht ist Ihnen da auch ein Licht aufgegangen. Vielleicht mögen Sie auch hier anrufen unter der 089 517 008. 008 oder wenn Sie außerhalb unterwegs sind oder vielleicht über DAB Plus zugeschaltet sind, mobil oder auch im Auto gerade sitzen, dann wählen Sie zuerst die 0049 und dann 89517008008 und nach der Musik geht es vielleicht auch mit Ihren Fragen weiter. Anna Krölin, eine der begeisterten Frauen der Kirche, die Schwester Petra gerade vorgestellt hat. Und eine erste Hörerin hat sich gemeldet. Frau Kufner-Büttner. Genau, ja, so ist es. Sie sind auf Sendung. Ich grüße Sie.
Ja, ich grüße Sie auch. Das war sehr interessant für mich, informativ. Ich liebe sowieso Biografie, auch schon wegen meiner Ausbildung. Ja, genau. Und ich bin jetzt seit 14 Monaten katholisch geworden. Da bin ich geführt worden. Ich war vorher evangelisch und habe schon immer gerne gesungen und habe verschiedene Gemeinden auch besungen. Ja, und auch gedient und so weiter. Und ja, ich finde eben, wie gesagt, ich wiederhole mich, Biografien sehr interessant, vor allen Dingen von heiligen Frauen. Das ist ganz wichtig für mich, sonst hätte ich auch nicht die Kraft und den Mut anzurufen. Das kommt aus der Demut.
Schön. Und was hat wahr. Sie besonders angesprochen an der von der Anna Krölin vielleicht?
Ja, dass sie in so einer schweren Zeit doch überzeugen konnte, diese Kraft von Gott bekommen hat. Und dieses Drängen auch bekommen hat, das kann man ja nur, wenn man sich demütig Gott hingibt, im Gebet, im stillen Kämmerlein, sage ich jetzt mal mit einfachen Worten. Ja, und da denke ich eben einfach, dass das auch eine Ermutigung für mich heute bedeutet.
Prima,
Ja.
schön. Dann hat das ja genau den Richtigen getroffen,
Ja.
sozusagen, die
Ja.
Richtige.
Und was ich auch so interessant finde, weil Namen haben mich schon immer wieder interessiert. Ich habe auch zwei Kinder und dann überlegt man ja, die sind erwachsen, aber dann überlegt man sich ja, welchen Namen gebe ich meinem Kind? Und da habe ich auch immer ein bisschen so Namensforschung betrieben. Und Anita ist mein zweiter Name. Und ich habe mir gedacht, das ist ja gar kein biblischer Name. Warum Anita als zweiter Name? Ich habe schon gelegt von meiner Schwester. Also habe ich Anita bekommen. Ist aber, soll auch eine Form von Anna sein.
Genau, richtig. Dann haben Sie am Sonntag auch Namenstag. Schön.
Ja, schön. Das
Alles
ist wirklich
Gute
schön.
Ihnen, Frau
Ja, danke Ihnen.
Büttner, vielen
und
Dank für
Ihnen
den Anruf.
auch den ganzen Radio Horeb.
Danke.
Ja,
Wiederhören.
Dankeschön. Wiederhören.
Ja, und weil es knapp wird, auch wenn Sie vielleicht noch was gleich dazu sagen wollen, aber vorab vielleicht noch, Herr Dresbach aus Augsburg wartet hier auch in der Leitung. Ich grüße Sie in der Sendung.
Ja, grüße Gott. Also dieser Vortrag war für mich sehr aufschlussreich von Professor Petra. Und zwar, sie hat etwas mir wieder ins Bewusstsein gebracht. Ich habe mich sehr interessiert für Petrus Canisius, weil ich sehe, das ist ein ganz exzellenter, unüberbietbarer Mensch. Und ich vermisse in den meisten Biografien oder Kommentare über den heiligen Canisius gelesen, da wird so ganz neben einer Randnotiz, dass er in Augsburg war. Aber der hat doch hier eine ganz fundamentale Arbeit geleistet und die wird gar nicht erkannt, honoriert. Vielleicht kann Petra, Schwester Petra, die so fleißig ist, auch mal herausfinden, wie könnte man den Petrus Canisius so wunderbar darstellen, wie sie diese Anna Kröling dargestellt hat. Weil der Petrus Canisius ist ja eine Leuchte, die immer noch unter dem Scheffel steht. Also bitte, Schwester Petra, da hast du eine Aufgabe. Wir kennen es ja.
Ja. Ja, also ich muss ehrlich sagen, mir ist eigentlich auch erst heute das vor dem Vortrag neu bewusst geworden, dass eben Petrus Canisius 7 Jahre Dompfleger in Augsburg war und unser neuer Bischof Bertram hat dieses Amt auch die letzten 13 Jahre sehr eifrig ausgeführt als Dompfleger. Also ich glaube, wie wichtig es ist, dass wir auch gute Prediger in der katholischen Kirche haben, die uns das Evangelium wirklich ins Herz sprechen, was Jesus wirklich auch am Herzen lag, dass wir durch das Hören des Evangeliums, durchs Hören von guten Predigten, durchs Hören auch der Glaubensunterweisung, auch der Katechese wirklich neu getroffen werden und wirklich uns auch da aufrichten können, was ist wirklich der Schatz des katholischen Glaubens, wie können wir den heute leben. Und der Petrus Canisius muss ja eben die Anna Kröling und andere Augsburger dann begeistert haben, weil im Laufe der Jahre hat diese junge Anna Kröling noch weitere 12 junge Frauen aufgenommen, die begeistert waren in einer nicht attraktiven Lebensform nach der Reformation, wo ja die Klöster zerschlagen worden sind, sich wieder neu zu begeistern für ein Gemeinschaftsleben, für ein gemeinsames geistliches Leben nach dem Evangelium als Franziskanerinnen, geführt auch unter der Leitung der Brüder, hier in Augsburg zu leben, zu wirken und auch dem Volk von Augsburg zu dienen. Und diese junge Anna Kröling hat ja auch nicht von heute auf morgen die Kirche gebaut. Wenn man genau hinschaut, war sie 5 Jahre lang Meisterin, Oberin, bis sie die Erlaubnis vom Bischof bekam, die Kirche zu bauen. Und 1574 ist dann der Bau begonnen. Es hat 2 Jahre gedauert. Die jungen Schwestern haben selber Hand angelegt, um damit aufzubauen, weil Bauunternehmen waren ja sicher auch teuer oder anders als heute. Also auch die jungen Schwestern haben Hand angelegt, die Klosterkirche zu bauen, die Klostergebäude mit zu erneuern. Da war einfach eine tatkräftige Arbeit da und dazu das geistliche Leben, diese Gebetsbündnisse für die Menschen zu beten, den Chorgesang zu pflegen, was so auch dem ganzen franziskanischen Geist entspringt. Und so auch zu fragen, was ist heute notwendig. Es braucht Orte, wo wir miteinander beten, wo wir miteinander das Evangelium betrachten, wo wir miteinander singen. Heute würde man sagen, auch Lobpreis, wenn wir andere Leute, Gäste einladen, sie auch zum Stundengebet einladen, wirklich Zeugnis zu geben, wie wichtig auch die Anbetung Gottes, auch die Anbetung in der Eucharistie von Jesus Christus ist. Und wie wichtig aber auch Glaubensunterweisung ist. Und der Petrus Canisius, denke ich, kann ein Impuls sein, dass wir uns auch mit dem Katechismus neu beschäftigen und vielleicht in einer anderen Sendung bin ich gerne bereit, auch mal einen Petrus Canisius in Horeb darzustellen.
Vielen Dank für die Anregung, Herr Dresbach. Also der Stoff geht uns überhaupt nicht aus und es sind so viele uns vorausgegangen. Da können wir immer wieder auch welche finden, die den Nerv auch unserer Zeit heute treffen. Viele treffen können wir heute nicht mehr. Die Zeit ist gleich um. Eine letzte Hörerin, die sich aber anonym gemeldet hat, aus dem Raum Koblenz, ganz kurz hier noch in der Sendung, möchte ich Sie begrüßen. Hallo.
Hallo, anonym bin ich nicht. Konrad ist mein Name.
Schön.
Und zwar wollte ich nur noch hinzufügen, also direkte Vorbilder habe ich persönlich nicht. Seit meiner Kindheit vor der Kommunion war mein Lieblingslied der Kirche "Mein Hirte ist Gott, der Herr". Und deshalb ist für mich das Vorbild das Evangelium, die Bibel. Das soll aber nicht heißen, dass die Heiligen mir nichts zu sagen hätten, zum Beispiel Francesco oder Elisabeth von Thüringen. Und dann sprach Schwester Petra die Predigten an, wo wir ich muss sagen, rund um hier um meine Gegend finde ich keine guten Predigen, die mir etwas sagen. Aber in Radio Horeb sonntags ist ja immer der Kardinal Schönborn. Und da muss ich sagen, diese Auslegung, der kann es ganz in kurzen Sätzen, bringt er es auf den Punkt. Und den höre ich also gerne. Und was Petrus Canisius da vom Fasten gesagt hat, dazu möchte ich nur noch kurz sagen, es geht ja nicht beim Fasten, wenn man das mal genau betrachtet, nur um das Leibliche, um die leibliche Nahrung, sondern wenn man Menschen krank oder Behinderte, besonders Behinderte, das ist ein Ding des Lebens, das ist ein lebenslanges Fasten, so sehe ich das.
Wunderbar, danke Frau Konrad. Ja, an dieser Stelle müssen wir leider Schluss machen, aber wir haben das aufgenommen und nehmen das alles vielleicht noch mit hinein in ein abschließendes Gebet von Schwester Petra.
Sehr gerne. Himmlischer Vater, wir danken dir einfach für das Lebenszeugnis verschiedener Menschen wie des Petrus Canisius, der heiligen Mutter Anna, aber auch dieser jungen, begeisterten Augsburger Meisterin Anna Krölin. Und ich bitte dich, lass uns einfach in unserer Zeit Menschen begegnen, die uns neu fürs Evangelium begeistern, die uns neu auch das Evangelium verkünden durch Predigten oder Betrachtungen, dass wir eine neue Liebe und einen neuen Eifer entdecken, uns mit dem Glauben auseinanderzusetzen, auch mit dem Glauben des Katechismus der katholischen Kirche. Und schenke uns Orte, wo wir gemeinsam miteinander beten können, wo wir dich anbeten können in der heiligen Eucharistie, wo wir aber auch miteinander das Stundengebet, das Lob Gottes singen und beten voller Begeisterung, um so andere Menschen auch zu dir tragen zu können. Schenke uns diese Begegnungen auch in unserer Zeit und schenke uns heilige und gute Prediger, die uns dein Evangelium neu verkünden, sodass wir neu evangelisiert und neu begeistert werden und jeder Getaufte und Gefirmte sich aufmacht, unsere Kirche gemeinsam zu erneuern im Heiligen Geist. Darum bitten wir in Jesu Namen. Amen.
Amen. In diesem Sinne möchte ich mich auch diesen Wünschen anschließen. Ich danke Ihnen recht herzlich, Schwester Petra Grünert, dass Sie uns wieder eine der begeisterten Frauen der Kirche vorgestellt haben. Alles nachzuhören bei uns im Podcast-Angebot. Ich danke auch Ihnen fürs Zuhören und wünsche Ihnen in diesem Sinne einen segensreichen Tag. Es verabschiedet sich Ihre Anjuta Engert.